Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich zur 100. Folge von Wie ist die Lage? Christian Rach. Ahoi Christian.
Ahoi Lars, ich benutze mal deine Anrede, weil Ahoi ist ja wirklich zu deinem Markenzeichen geworden. Wunderbar.
Ja, und dann meinen wir nicht das Brausepulver, sondern das schöne Fest, was am Anfang des Jahres stattfindet. Lieber Christian, wir feiern und senden heute die 100. Folge unseres Podcasts. Von Rach, der Restauranttester, gab es nur 70 Folgen. Willst du nicht nochmal 30 machen?
Damit ich gleich ziehe mit dir oder sowas.
Ja, dann bin ich ja schon weiter. Morgen gibt es die 101.
Also es sind ja mehrere Dinge. Zwar erstmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Großartig, wie du das alles immer umsetzt. Also Chapeau, Chapeau.
Vielen Dank für die Blumen.
Ja, gerne. Und der zweite Hälfte der Frage, nein, mit 70 Folgen haben wir das ganze Thema abgegrast. Und es gibt ja immer noch solche ähnlichen Sendungen, aber es ist alles gescriptet und das ist alles vorgefertigt aus der Tüte. Das ist nicht meines. Irgendwann ist so ein Thema einfach tot und vorbei und es sind andere Themen wichtig. Und als wir damals 2004 damit angefangen haben, war das eine richtige Sensation. 6 bis 7 Millionen Zuschauer in jeder Sendung. Und sonntags in der Wiederholung nochmal 2 bis 3 Millionen. Das sind natürlich gigantische Zahlen, die man heute dann nicht mehr machen kann. Und deswegen nicht wegen diesen Zahlen, sondern ich sage, das sollen die anderen machen, wenn sie glauben, das ist so in Ordnung, ist das Thema durch.
Mit welchen Gefühlen und Erinnerungen guckst du uns zurück? Gibt es so eine Anekdote, die du ständig erzählst, wenn du an diese Sendung denkst?
Ja, es gibt natürlich viele, viele tolle Erinnerungen daran und ich kann nur noch einmal betonen, es wurde nie gefaked bei uns. Der aufmerksame Fernsehzuschauer oder wenn man das mal in der Mediathek sich anguckt, sieht, dass das erste Zusammentreffen mit den Leuten, die mich um Hilfe gebeten haben, nie gestellt war und nie wiederholt wurde. Alle haben nie einen Ton dran. Wenn man mal heute genau hinguckt bei diesen ganzen sogenannten Infotainments oder Hilfeformaten,
da sind alle schon geschminkt und mikrofoniert.
Ja, und mit dicken Puschel am Hemd und ach Mensch, toll, dass ihr vorbeikommt und so weiter. Das ist alles wirklich fake und da muss man aufpassen. Und Anekdoten, es gibt natürlich ganz viele tolle und wirklich, ich bin mit vielen Menschen noch in Kontakt, mit denen ich damals gearbeitet habe. Aber ich glaube, was den meisten noch im Sinn ist, ist so das Hexenhäuschen, Holo Bolo und sowas.
Ja.
Aber in der Zeit, dort zu sein, war das eine unglaublich schwierige Folge für mich. Ich bin 4 Tage dort rumgeeiert und mir ist nichts eingefallen, wie ich diesem Thomas, so hieß der, glaube ich, helfen konnte. Der wollte unbedingt Restaurant machen und er war überhaupt nicht in der Lage. Und ich wollte die Sendung schon abbrechen oder diese Hilfe, weil ich dachte, Mensch, es kommt nichts. Dann bin ich mit meiner Realisatorin durch den kleinen Ort gelaufen und dann überlegt sie, sagt, Mensch, Christian, was ist denn, du musst doch jetzt, und dann habe ich sie angeguckt, den Ort gesehen und dachte, sag mal, wo würdest denn du hier mit deinen Freundinnen dich treffen? Sagt sie, in dem Ort? Nirgends. Ich würde nach Münster oder Osnabrück fahren. Sag ich, siehste, genau das ist die Lösung. Sag ich, wir müssen einen Laden schaffen, wo die Frauen wie du Mut haben, sich zu treffen und einen Laden der Frauen anzieht, da kommen die Kerle nachher sowieso und dann haben wir eine schöne Sache. Und dann ging das Schlag auf Schlag, dann eben, wir können das ja im Podcast ruhig sagen, da war ich bei IKEA, um Inspiration zu holen. Und dann hatte irgendein Kunde von IKEA, hatte da so einen Plastikrahmen an der Kasse da hingestellt und hatte da in das war wie so ein Heiligenschein. Und dann kam die Erleuchtung. Ich sagte, ich muss den Tempel der deutschen Holo-Bolo-Kunst dort schaffen. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Also so, solche Geschichten. Und das gab es natürlich zuhauf, aber Holo-Bolo ist ja schon Kult gewesen.
Jetzt hast du ja ganz im Gegenteil, hast du eben gar nicht mit Fernsehen aufgehört, sondern es ging dann immer weiter. Und jetzt schlägst du dir Sonntagabende mit Rainer Kallmund um die Ohren. Man leidet ja doch manchmal mit bei euren Streitereien. Also ich eher so Team Rach natürlich. Wie erlebst du das denn? Sagst du, okay, das ist jetzt alles Show oder also, ist da vielleicht auch ein bisschen Chili und Pfeffer mit bei?
Ja, da ist natürlich Chili und Pfeffer mit bei, aber ich muss ja die Fahne mal hochhalten. Erstens ist der Rainer Kallmund ein ganz wunderbarer Kerl und ein lieber Mensch, unglaublich vernetzt, unglaublich hilfsbereit. So, Punkt, Vorrede. Also ich habe ihn da kennengelernt, großartig. Und wir haben keine Vorgaben von der Redaktion, das muss ich auch mal so sagen. Es kommt nicht, dass es da so heißt. Und bitte beim zweiten Gang Streit Kallmund Rach. Nee, das überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass Rainer Kallmund sich unglaublich motiviert fühlt, über meine kleine Expertise dagegen zu halten als Bauch des Volkes. Und das macht das Ganze natürlich dann spannend und ab und zu muss man aufpassen, dass es nicht übers Ziel hinausschießt, aber es macht einfach Spaß.
Jetzt bist du da ja tatsächlich nur in der Jury. Es gibt noch eine weitere Sendung, wo du dann tatsächlich auch wieder kochst. Warum bist du da so unermüdlich, immer noch die besten Rezepte zu präsentieren, wie auch immer?
Naja, aber du siehst ja, ich mache ja sehr wenig, nur ein paar ausgewählte Dinge. Ich schreibe sehr viel. Ich habe einen eigenen Podcast mit Wolfgang Bosbach, das heißt Bosbach und Rach, die Wochentester. Wunderbar, wir hatten da Gäste wie Günther Jauch und Ranga Yogisch war, Florian Schröder und jetzt kommt Peter Maffay. Also und wir reden einfach über Politik, Gesellschaft und Zusammenhänge. Das macht mir Spaß, das fordert mich heraus, so wie du das halt auch machst, immer neu, immer anders. Aber ich bin ja nun auch im fortgeschrittenen Alter und suche mir die Dinge ganz bewusst aus, die ich mache. Und das ist einfach toll. Und ich war noch Anfang des Jahres vor Corona für die ARD in Südamerika für eine Dokumentation. Das kommt jetzt, ich weiß nicht, ob es Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt. Das macht unglaublich Spaß, dann durchs Land zu fahren, von Buenos Aires über Montevideo bis nach Rio und dann halt auch unverkrampft die Dinge da präsentieren zu können. Und immer halt mit dem Blick des Zuschauers. Und das ist toll. Und warum soll ich das nicht machen? Aber ich muss nicht mehr 80 Stunden weg sein.
Mit Südamerika bringt man ja eigentlich immer nur Fleischkonsum und gute Steaks in Verbindung. Was ist denn deine Erkenntnis von deiner Reise?
Ich war eigentlich ja auch schon auf der ganzen Welt. Wenn ich jetzt Südamerika so mit dem anderen Kontinenten vergleichen. Mich hat eigentlich nie was hingezogen nach Südamerika, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich es jetzt auch heute nach dieser Erfahrung so sehe, Südamerika ist unglaublich europäisch. Das mag zuerst einmal so ein bisschen verstören, was europäisch? Ja, die Bauweise, die Menschen so. Und natürlich gibt es die indigenen Völker und das ist großartig und da gibt es auch eine gute Vermischung. Aber die ganze Kultur ist doch sehr europäisch und das fand ich eigentlich nicht ganz so spannend. Aber wenn man dann ins Land geht und wenn man dann sich bemüht, mit den Menschen, die dort wohnen und leben und arbeiten und geboren werden und zu sprechen, kriegt man eine tolle Vielfalt mit. In Uruguay zum Beispiel ein unglaublich demokratisches Land, unglaublich gebildet, eine gute Krankenversorgung, also Gesundheitswesen, gute Schulbildung, was ja immer das A und O ist für ein stabiles System. Und das heißt, es gelingt auch in einem Kontinent wie Südamerika, wenn man an die Menschen denkt, wenn man die Menschen mitnimmt. Und das waren so Haupterkenntnisse. Super Wein, Fleisch spielt natürlich eine Rolle, aber nicht alle können sich das natürlich leisten. Das ist wie überall auf der Welt. Aber Wein, Landwirtschaft, auch Tourismus und in Buenos Aires auch Kultur. Natürlich gibt es das ein oder andere Stadtviertel, wo man als Fremder nicht hingehen sollte. Aber das gibt es ja überall auf der Welt. Also war eine faszinierende Reise.
Wenn du in Hamburg bist, in deinem normalen Alltag, wie oft kochst du selber noch?
Wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt in der Corona-Zeit fast täglich zu Hause. Ja. Ich teile mir das natürlich mit meiner Frau oder auch meine Tochter, kocht auch sehr gerne. Und das macht auch Spaß. Bei schönem Wetter sind wir auch essen gegangen. Und im Moment mit dieser explosiven Zahl an Corona-Infektionen sind wir, also ist das Ausgehen, das Essen gehen, gerade abends in geschlossenen Räumen, noch nicht so aktuell bei uns. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir kochen relativ häufig, ja.
Mit Gastronomen essen gehen ist ja immer schwierig. Ich komme selber aus dem Gastronomiehaushalt. Also mit Eltern früher essen zu gehen, die haben immer irgendwas gefunden, worüber sie sich aufgeregt haben. Bei dir ist es, kommt ja noch hinzu, die Prominenz. Tatsächlich, dass sich doch ja der ein oder andere irgendwie erkennt. Wie schwierig ist es denn für dich, essen zu gehen? Also auf der einen Seite abzuschalten und nicht zu gucken, ob das Besteck daumenbreit vom Rand ist und wie das Steak gemacht wurde. Und auf der anderen Seite vielleicht, dass die anderen die Angst im Nacken spüren, dass der Restauranttester jetzt hier irgendwas Schlechtes sagen könnte.
Also ich bin, glaube ich, ein ganz handsamer Gast und ich gehe wirklich wahr. Und ich kann es natürlich nicht verhindern, dass die Leute mich im ganzen Land kennen und erkennen. Mhm. Und ich kann auch nicht beurteilen, ob man sich dann ein bisschen mehr Mühe gibt als bei dem normalen Gast, was ja gar nicht sein sollte, aber was man vermutlich gar nicht so verhindern kann. Aber ich würde nie sagen, guck mal, das Besteck liegt da 2 Zentimeter zu weit so oder sonstiges. Wenn ich jetzt mal trivial sage, ich hätte mein Stück Fleisch, wenn ich denn überhaupt Fleisch esse, bitte medium rare und es kommt völlig durchgebraten an, dann sollte jeder Gast das natürlich monieren, das würde ich auch monieren. Aber ich würde nie irgendwo sagen, das schmeckt mir nicht, weil das so persönlich ist und so individuell ist. Aber wenn mir ein Laden wirklich nicht gefällt, gehe ich einfach nicht mehr hin. Das ist das Abstimmen, das dann im Innern stattfindet. Und wenn es gravierende Fehler sind, und dann nehme ich die Leute zur Seite und sage, pass mal auf, darauf würde ich an eurer Stelle aufpassen. Aber nie cora publicum.
Und du schreibst auch nicht unter dem falschen Namen in irgendwelchen Gastronomiebewertungsportalen.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das finde ich schlimm.
Was sind denn momentan so deine Favoriten? Vielleicht gar nicht mal Restaurants, weil dann werden, wenn du jetzt 3 nennst, sind 5 wieder sauer. Aber wo gehst du denn gerne mal so einen Wein trinken? Ich nehme mal an, dass du eher Wein als Bier trinkst, weil du ja in einer Weinregion geboren wurdest.
Ja, ich trinke sehr gerne Wein, das siehst du richtig. Aber ich sag mal, früher nach der Arbeit eher in Bier natürlich das Getränk, weil wenn du 12, 13 Stunden gearbeitet hast, dann schmeckt das Glas Bier natürlich wunderbar, aber auch nicht jeden Tag. Ich habe ja mein Büro hier unten an der großen Elbstraße und da gibt es natürlich unglaublich große Auswahl und da kann man auch toll Wein trinken. Es gibt 2 Weinläden da, da kann man sich eine Flasche besorgen oder ein Gläschen und da kann man auch mal probieren. Und im Moment natürlich mit Corona nicht, das ist ja alles, das dürfen die gar nicht. Aber die große Elbstraße, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es so echt ist und weil es gewachsen ist und weil es nicht eine künstliche Struktur hat und man ist direkt am Wasser und das ist ja toll. Und da finde ich auch eigentlich jeden Tag was.
Du bist ja aus der aktiven Gastronomie raus, zumindest offiziell, sage ich mal. Machst du 3 Kreuze, dass du da raus bist, gerade jetzt unter diesen Corona-Bedingungen?
Also ich würde die Frage gerne 2 geteilt beantworten. Der erste Teil, ich bin seit 9 Jahren ohne Restaurant. Das heißt also, das war damals 2011 eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, ich höre auf. Und es war keine Entscheidung für Fernsehen oder sonst was, sondern es war eine Entscheidung zu sagen, nach 25 Jahren über 80 Stunden Arbeit in der Woche, in der Selbstständigkeit. Das heißt, also davor habe ich auch schon gearbeitet, reicht das? Und ich habe rechtzeitig andere Bausteine installiert, um weiter aktiv im Leben zu sein, weil das ist mein Ziel, aktiv zu bleiben, am liebsten bis 80. Und finde ich ganz wunderbar. Die zweite Frage, klar, im Moment ein Restaurant, eine Gastronomie oder ein Hotel oder was weiß ich zu haben, ist die größte Herausforderung, die man sich vermutlich in seiner aktiven Laufbahn vorstellen könnte. Ich stehe viel mit Rat und Tat zur Verfügung, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich mit über 60 jetzt nicht mehr da aktiv ums Überleben ringen muss, was ganz, ganz viele Kollegen natürlich tun.
Wie ist denn da die, also es gibt ja hinreichende Aktivitäten von der Hotel- und Gastronomie, mehr oder weniger als Außenstehender, ist das alles immer gut und glücklich gelaufen?
Von
Politikseite, beziehungsweise dann auch von der DEHOGA und so weiter?
Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland auf einer Insel der Glückseligen uns befinden, was egal welcher Couleur, also auch die Landesfürsten, Fürstinnen, muss man ja auch sagen, heute korrekterweise, alles gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon beispielhaft, und zwar weltweit beispielhaft. Und ob jetzt jede Entscheidung richtig war oder nicht richtig, das kann man erst im Nachhinein beurteilen. Und natürlich gibt es Leute, die sich absolut nicht gesehen fühlen und benachteiligt fühlen. Das ist so. Das Gießkannenprinzip, was hier angewendet wurde, ich glaube, dass es vielen, vielen zum Überleben geholfen hat. Aber die große Herausforderung, und das habe ich schon im April gesagt, die kommt jetzt Ende des Jahres respektive nächstes Jahr. Jetzt läuft ja zum Beispiel der Insolvenzschutz aus und so weiter und so fort. Da muss man vielleicht nochmal nachbessern, aber insgesamt wurde gut agiert, aber die Keule, die kommt jetzt 2021.
Mein lieber Christian, die 100. Folge ist schon zu Ende und ich hoffe sehr, dass wir uns nicht erst in der 200. Folge widersprechen. Es war mal wieder ganz fantastisch, mit dir zu sprechen und insofern wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und munter und aktiv. Herzlichen Dank.
Lars, ich sage auch vielen Dank und wünsche dir die 101. Folge mit voller Power und gutem Elan, genauso aufgeregt, wie du die allererste Folge gestartet hast, weil dann wird's gut.
Danke.
Tschüss. Gerne. Bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.